Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Wenn wir über das Leben nachdenken, dann haben wir ja oft so Metaphern und Bilder dafür. Das Leben als Straße, auf der wir langgehen zum Beispiel, als Lebensweg. Auf diesem Weg gibt es ein paar ungeschriebene Regeln, eine Art Straßenverkehrsordnung, könnte man sagen. Und eine davon wäre vielleicht, wenn es geht, bleib auf der Seite, auf der du bist. Denn da kennst du dich aus, da sind ja deine Leute und das erwarten auch die anderen von dir. Das ist eben deine Seite. Spannend wird es immer dann, wenn jemand diese Regel bricht. Und drei solcher Seitenwechsler haben wir heute in der 100. Und Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung, hat sie gemeinsam mit unseren Autoren, sagen wir mal, beim Seitenwechseln erwischt.
Ja, weil das Interessante oder das Irritierende am Seitenwechseln ist ja, dass da immer so eine Spur von Verrat dabei ist. Ne? Also alles, wofür man bisher stand, das schmeißt man über Bord. Besonders krass ist es natürlich zum Beispiel bei so einem Menschen wie Hans-Joachim Tiedtke, der in den 80er Jahren bei Verfassungsschutz für die Bekämpfung der DDR-Spione zuständig war.
Und dann
eines Tages sich in Zug setzt und nach Ost-Berlin fährt.
Ja.
Und oder Patty Hearst, ne? Millionenschwere Erbin in der Hearst-Familie, Milliardäre, sechstreichste Familie der USA heute, die in den 70er Jahren zur Linksterroristin wird und Banken überfällt.
Und wir hören als drittes noch von einem Polizisten, der merkt, dass er eigentlich gar kein Polizist mehr sein will und dann eigentlich in das Milieu einsteigt, das er jahrelang zuvor bekämpft und gegen das er ermittelt hat. Das ist die 100 übers Seitenwechseln, über Menschen, die sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ich bin Stefan Beuting und sag mal schön, dass ihr dabei seid.
Die Radio Wissen.
Einfach mal was anderes machen, was total verrückt ist. Mal ehrlich, für die meisten von uns wird das in diesem Leben nichts mehr. Du hast dein Lebensmodell und da steckst du dann ja auch eben drin. Aber es gibt Ausnahmen. Eine davon ist der Polizist Uwe Ittner. Lange Jahre hat Uwe Ittner für Recht und Ordnung gesorgt und dabei auch quasi in zwielichtigen Milieus gearbeitet. Und dann kam der Seitenwechsel hinein, genau in dieses Milieu. Unser Autor Pascal Fischer, der hat diesen Ex-Polizisten besucht in Kärnten, wo er heute lebt. Und dann war er auch noch in seinem, ja, sagen wir mal, in seinem Betrieb.
Eine graue, unscheinbare Garageneinfahrt mit Lichtschlangen. Ein rotes Schild. Salon Patrice.
So, halli, hallo.
Die Tür öffnet. Hanni, Ende 50, lange schwarze Haare, Kette mit Herz um den Hals, Bikerboots ganz in schwarz. Und hier sieht's aus wie im Reihenhaus.
Bring dich mal im Vorstellungszimmer.
Hanni setzt mich ins Wohnzimmer auf eine weiße Ledercouch.
Es geht los bei uns bei 50 Euro.
An der Wand Marilyn Monroe-Bilder.
Oder die Stunde für 150.
Vorne eine Venus-Statue.
So, ich würde sagen, ich schicke erst mal die Ladies rein.
Hallo. Ich bin Kendra. Ich bin aus Moldawien und ich habe 22 Jahre.
Fünf junge Damen stellen sich vor. Einige in Hotpants, andere im Bikini. Für mich skurril. Ich war noch nie im Bordell. Noch skurriler, der Chef hier.
Der war vorher Polizist, 25 Jahre lang.
Mir wäre niemals im Leben eingefallen, ein Bordell zu eröffnen. Wie denn auch? Aber die Situation hat es halt einfach erforderlich gemacht und es hat es hergegeben.
Uwe Ittner, Mitte 50, sportliche Jacke, Jeans, Turnschuh. Das dunkle Haar zu einem Mini-Zopf hinten gebunden. Kantiges Gesicht, aber sensible Augen. Das fällt mir auf, als er mich in Klagenfurt am Bahnhof abholt. Er lebt mittlerweile in einem Bauernhaus.
So, und jetzt sind wir angekommen.
Mitten im Wald auf einem Berg in Kärnten. Mit zwei Pferden, drei Hunden und Simone, seiner Frau.
Ja, noch mal.
Die beiden wirken eher wie gesundheitsbewusste Großstadtflüchtlinge. Wir setzen uns ins holzvertäfelte Wohnzimmer auf die schwarze Ledercouch. Und einen Abend lang erzählt mir Uwe Ittner, ja, sein Berufsleben. Vom Jahr 1977, als er voller Ideale Polizist werden wollte.
An und für sich als 17-Jähriger stand bei mir im Fokus, Gutes zu tun, aber natürlich auch ein bisschen Action zu haben.
Er fängt in Schwabing an, das Münchner Kneipenviertel, die Uni, Biergärten, der englische Garten. Und da geht es los mit der Desillusionierung. Ein Bürger liefert einen gefundenen Vogel auf der Wache ab, er geht und der Kollege schreibt gar keinen Bericht, sondern schneidet dem Tier den Kopf ab.
Für den war das Routine und der hat das auch nicht das erste Mal gemacht, aber für mich war es einfach ein Schock. Er hat sich halt einfach damals nur Arbeit ersparen wollen.
Alle schweigen, auch Ittner schluckt's und er merkt noch gar nicht, dass ihm das nicht liegt. Noch krasser wird's ab 1982 in der zivilen Einsatzgruppe. Uwe Ittner ist in Jeans und Cowboystiefeln unterwegs. Er soll Dealer, Kleinkriminelle oder sogar harmlose Straßenmusiker bekämpfen. Heißt konkret, die Polizisten verteilen schon mal Watschen, eigentlich Körperverletzung.
Dann hat man als Polizeibeamter seine Aussage vor Gericht gemacht und dein Kollege oder mehrere Kollegen haben das bestätigt. Der Richter hat in der Regel nicht dem polizeilichen Gegenüber geglaubt, sondern eher dem Polizeibeamten. Und das haben wir auch gewusst und genauso wurde auch gearbeitet.
Eine ganz andere Ruppigkeit als heute habe damals geherrscht. Gedeckt vom Dienstherrn und der Politik, findet Uwe Ittner. Er und seine Kollegen nehmen sich aufmüpfige Punks oder Homosexuelle vor. Abseits, in U-Bahn-Häuschen.
Und ich bin auch einige Male übers Ziel hinausgeschossen. Das weiß ich heute. Damals war es für mich normal.
Nicht mehr normal findet er dann Lorenz. Der Kollege zieht sich gerne weihevoll Lederhandschuhe an, wenn renitente Kerle auf der Wache eingeliefert werden. Widerstand gegen die Staatsgewalt, belehrt Lorenz sie. Das geht gar nicht.
Die hat er ins Gesicht geschlagen mit der Faust. Der hat ihn richtig blutig geschlagen und verprügelt, auch wenn er gar nichts mehr gemacht hat. Man kannte ihn und es wurde auch immer irgendwie unter den Teppich gekehrt.
Uwe Ittner wird in seinem Beruf immer unwohler, obwohl er immer coolere Jobs macht. 1989 kommt er in die Sonderfahndung mit 28 Jahren.
Es waren Drogendealer im größeren Stil, es war Zockermilieu, Kleinkriminelle, es waren Einbrecher, es waren Waffenschieber.
Er ermittelt verdeckt gegen die organisierte Kriminalität. Er erhält eine Fake-Identität, horcht sich in Kneipen um, wirbt Kleinkriminelle als V-Leute an, hängt in der Disco ab. Wie auch viele Zuhälter. Eine richtige Ludenecke gibt es zum Beispiel in der Disco U2 in München. Da steht dann der Hans. Lange blonde Haare, 2 Meter groß und gefühlt auch breit.
Also es war ein richtiges Monster. Wobei Hans nicht unsympathisch war, das möchte ich jetzt damit überhaupt nicht sagen. Nur habe ich mich eben auf der einen Seite gefühlt, in jeder Hinsicht, als Polizeibeamter und ich wollte mit der anderen Seite überhaupt nichts zu tun haben.
Er bekommt mit, dass auch hier Kollegen Grenzen übertreten, dass sie mal einen Tipp geben, wann die nächste Razzia droht. Denn eins sehen alle.
Dass der Hans zum Beispiel aus der Tasche auf einmal 1.000 Mark rauszieht und der Kollege hat halt dann sein Portemonnaie aufgemacht und da waren bloß 15 Euro oder Mark drin. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied.
Uwe Ittner bleibt sauber, sagt er. Aber er kann die Kollegen verstehen. Gefährliche Tätigkeit, nur durchschnittliches Gehalt, aber beim Hans sitzen 5 bildhübsche Frauen am Tisch. Und bei der Polizei geht es nur langsam voran mit der Karriere. Seine Vorgesetzten schlagen ihm vor, dass er ein Team leiten soll, bei der Zielfahndung, flüchtige Schwerkriminelle jagen. Eigentlich spannend. Aber dafür muss er auf die Beamtenfachhochschule. Also gibt er sich unwillig mehr als 2 Jahre Fürstenfeldbruck. Kaserniertes Lernen mit erwachsenen Strebern.
Lerngruppen in ihren Filzpantoffeln haben sich hier gegenseitig ausgefragt, die Garagenverordnung und
Er lachte auch damals sarkastisch. Während die anderen büffeln, liegt er bei Vroni im Bett, einer Mitstudentin.
Da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, das kann's doch nicht sein.
Trotz der Zweifel schließt er die Beamtenfachhochschule ab. Er kommt jedoch nicht zur aufregenden Zielfahndung, wie versprochen, sondern zur Personenfahndung. Eher so Haftbefehle gegen kleinere Ladendiebe. Führungsposition ja, aber langweilig. Entnervt lässt er sich versetzen zur Reiterstaffel. Und jetzt merkt er endgültig, dass er ein Problem hat.
Ich musste damals bei der Reiterstaffel als Vorgesetzter Dienstunterrichte halten. Ich habe Schweißausbrüche bekommen, ich habe Panikattacken bekommen. Es hing alles damit zusammen, dass ich den Beruf, dass ich mich damit nicht mehr grundsätzlich für mich selbst identifizieren konnte.
Die Ärzte diagnostizieren eine Depression, später eine soziale Phobie, schreiben ihn 1999 arbeitsunfähig. Privat sieht es zunächst noch gut aus. Er lernt eine Frau kennen, Rosi aus Mailand, High-Society-Kosmetikerin. Ständig rauscht er über den Brenner zu ihr, geht auf hippe Partys mit Prominenten.
Natalia Estrada, Paolo Berlusconi, Bobo Vieri, Carola Fiorini.
Eine Scheinwelt, Glitzer. Die Beziehung zerbricht recht bald wieder. Hittner hat viel Zeit, versucht jetzt deutsches Bier in Italien zu verticken. Er will sich irgendein zweites Standbein schaffen. Er scheitert komplett. Irgendwann fährt er einfach rechts ran. Er nimmt seinen Privatrevolver, eine Smith & Wesson Kaliber 38.
Ich mach Schluss, bei mir geht's nicht mehr weiter, ich bin fertig. Dann habe ich mir die Knarre in den Mund gesteckt. Das ist ja eigentlich nur eine Reaktion mit dem Zeigefinger. Und mein Gehirn wäre irgendwo geklebt, wahrscheinlich im Auto oder sonst wo.
Plötzlich muss er an Heinzi denken. Ein Kollege, den er damals auf dem Klo der Wache fand. Selbstmord. Kopfschuss.
Nee, ich mache es nicht. Es ist zu einfach und es ist auch nicht recht. Man muss Situationen im Leben einfach meistern, egal wie sie sind. Ich wollte nicht diesen feigen Abgang machen und deswegen habe ich die Knarre wieder aus meinem Mund rausgenommen.
Am Boden. Aufgestanden, aber kein Ziel. Die Hoffnung kommt aus einer Richtung, die er nie erwartet hätte. Er lernt über eine Bekannte wieder eine Frau kennen, Patrice. Beim ersten Treffen schon funkt es. Uwe Edner findet Patrice witzig, sexy. Allerdings ist sie Prostituierte. Uwe Edner knabbert daran, dass Patrice wochenweise auf Reisen ist. Sie arbeitet in Terminhäusern, sie mietet sich dort ein, hat Sex mit anderen. Sie hat nur diesen Job gelernt, sagt sie ihm immer wieder, wenn sie streiten.
Deswegen stand einfach nur die Alternative, die Beziehung zu beenden oder etwas komplett zu ändern. Und dann haben wir was komplett geändert, denn wir sind dann gemeinsam auf die Idee gekommen, dass man vielleicht ein Bordell selbst eröffnen könnte.
Ein Polizist als Zuhälter? Ein Zuhälter wie der Hans, dem keiner doof kommen durfte?
Da hat es einmal schnell eingeschlagen und zwar richtig krass, 3-4 Stück auf die 12 und dann hat er seine Zähne gespuckt. Das war's dann.
Nein, Patrice will Bordellbetreiberin eines Terminhauses sein. Die Damen mieten sich pro Woche als selbstständige Dienstleisterinnen ein. Keine Menschenhändler, die dazwischen vermitteln. Patrice ist die Chefin, Uwe Edner eher der Hausmeister. Er beantragt sogar einen Hauskredit und bekommt ihn von seiner nichtsahnenden Bank. Schließlich ist der Beamte auf Lebenszeit.
Ja, selbstverständlich, auf den Kopf darf man ja natürlich nicht gefallen sein. Patrice hätte mit Sicherheit keinen Kredit bekommen. Ich habe natürlich den Leuten von der Bank nicht auf die Nase gebunden, dass ich das für die Einrichtung eines Bordelles brauche.
Sie finden ein Objekt in Dachau im Industriegebiet. Die Möbel holen sie sich von überall her, Gebrauch, neu, was immer. 2004 geht's los mit dem Salon Patrice und es läuft gut an. Aber Uwe Edner ist eigentlich immer noch Polizist. Über die Jahre eskaliert der Streit mit seinem Dienstherrn. Edner soll eine stationäre Therapie machen und Antidepressiva nehmen. Edner findet schon Kopfschmerztabletten übel. Er weigert sich.
Mein Arzt hat damals auch eine Art Medikamentenphobie festgestellt und deswegen war das in meinem speziellen Fall nicht angezeigt. Ich bin doch nicht in Guantanamo Bay, wo ich vollgepumpt werde, zwangsweise mit schweren Medikamenten, wenn ich das grundsätzlich ablehne.
Die Polizei bestellt einen neuen Gutachter. Der kommt zum Ergebnis, Edner kann arbeiten. Wenn er das nicht tue, bleibe er unerlaubt dem Dienst fern.
Ja, da habe ich alles.
In seinem Kärntner Haus zeigt mir Uwe Edner seine Aktenordner voller Zeugnisse.
Das Polizeipräsidium München spricht Polizeimeister Uwe Edner für besonderen Diensteifer Dank und Anerkennung aus. Hering, Polizeipräsident. Da kannst du Urkunden haben, pfundweise, da kannst du deinen Keller damit tapezieren.
Solange du stark bist, läuft es gut bei der Polizei, sagt er grimmig. Er fühlt sich gemobbt.
Es ist auch egal, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Wenn du unbequem geworden bist im System, dann wirst du vernichtet.
Wir treiben als Arbeitgeber bestimmt niemanden gezielt in den Frust. Dazu haben wir Mitbestimmungssysteme, dazu haben wir Personalräte.
Sagt mir Markus da Gloria Martins, Sprecher der Polizei München. Natürlich akzeptiere die Polizei auch längere Ausfallszeiten, damit Kranke gesunden können.
Und insofern ist es natürlich sehr fragwürdig, wenn der Ittner diese Zeit zum Verkauf von Bier nutzt. Und was den Fall des Herrn Ittners und seine Vorwürfe im Einzelnen angeht, dazu kann ich auch deshalb nicht sagen, weil viele diese Dinge einfach mittlerweile verjährt sind und auch überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind.
Die Akten sind schlicht vernichtet und als Dienstherr muss die Polizei schweigen. Datenschutz. Der Polizeisprecher deutet auch an, man wolle jetzt keine Werbung für Ittners Buch machen.
So schlimm, wie der Herr Ittner die Polizei in München darstellt, war sie nie und ist sie heute erst recht nicht. Und insofern möchte ich einfach einen großen Teil dieser Vorwürfe eher in den fiktionalen Bereich verweisen.
Hier steht wohl Aussage gegen Aussage. Was mir Uwe Ittner erzählt, ist seine Version und schlecht überprüfbar. Patrices Bordell bringt bald Geld ein, aber vielleicht geht es auch wieder ein. Soll Uwe Ittner zurück zur Polizei, wo er nicht mehr klarkommt? Er hängt zwischen allen Stühlen. 2003 beugt sich Uwe Ittner erstmal. Er stimmt einer Wiedereingliederung zu und verwaltet Polizeiautos auf der Fahrwache, eine Stelle für Gestrandete. Er wird nervös, er ist ja schon mit Patrice zusammen.
Wir haben das auch ziemlich unter der Decke gehalten. Das durfte auch keiner wissen, denn Polizeibeamter, der mit einer Prostituierten liiert ist, da wäre das nächste Disziplinarverfahren für mich fällig gewesen.
Aber ganz abgesehen davon, er bekommt plötzlich sehr schlechte Beurteilungen im Job und argwöhnt, die bereiten meine Kündigung vor. 2005 sitzt er tatsächlich im Bayerischen Verwaltungsgericht, nach 28 Jahren Polizeizugehörigkeit. Er sei jahrelang unerlaubt dem Dienst ferngeblieben, lautet der aufgewärmte Vorwurf. Soll er aus dem Dienst entfernt werden? Die Richterin urteilt, ja. Jetzt ist Uwe Ittner wütend auf die Polizei. Er ahnt schon, zu denen gehöre ich nicht mehr. Aber er hält das letzte Gutachten für einen Fake. Deshalb will er Gerechtigkeit, aus Prinzip. Man kürzt ihm seine Bezüge runter. Jetzt braucht er Patrices Bordell tatsächlich zum Leben. 2006 wird seine Berufung verhandelt.
Gegen den Freistaat Bayern, gegen das Polizeipräsidium München als kleines Licht. Was wird man da für Chancen haben? Und in der Tat, und ich war selbst überrascht, hat die Kammer in der Berufungsinstanz das erste Urteil aufgehoben und hat gesagt, der Herr Ittner muss wieder eingestellt werden. Fertig. Und da hätten Sie mal den Herrn Polizeiamtsrat sehen sollen, der die Anklage vertreten hat. Dem ist das Gesicht runtergefallen bis auf den Boden.
Er hat wieder Beamtensicherheit, bräuchte das Bordell nicht mehr. Also jetzt Schreibstubenpolizist? Nun wird's richtig verrückt. Uwe Ittner sitzt also zur Wiedereingliederung mit seinem Rechtsanwalt bei der Polizei. Viele hohe Vorgesetzte ihnen gegenüber. Sie sagen Ittner, er werde mit verstärkter Dienstaufsicht zu rechnen haben.
Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht. Ich kündige. Dankeschön, das war's für mich.
Für ihn ein Befreiungsschlag. Jetzt, wo er nicht mehr Beamter ist, kann er Anteile des Bordells übernehmen und der Laden brummt. Mit Patrice geht die Beziehung irgendwann auseinander. Sie macht zunächst ein anderes Bordell auf, dann steigt sie aus, heiratet wen anderes, wird Mutter. Uwe Ittner verliebt sich unterdessen in Simone Marquardt, eine zierliche, herzliche Frau mit langen, blonden Haaren. Sie führt mit ihm zusammen das Haus in Dachau weiter. Von Kärnten aus organisieren sie die Termine und führen Buch.
Wir haben viele Damen, die aus Osteuropa kommen und dann muss halt die Gesetzeslage auch abgeklärt werden. Stimmt das mit dem Ausweis? Sie können ja mal gerne hochgucken ins Büro. Wir haben da bestimmt 40 Aktenordner, wo alles angelegt wird, genau über jede Dame. Also ich weiß nicht, ob das alle Bordellbetreiber so machen. Ja, da merkt man schon, dass er Beamter war.
Der Ex-Polizist als idealer Bordellbetreiber? Eigentlich logisch, findet Simone Marquardt. Einmal habe es einen Drohanruf gegeben. Gleich komme jemand mit Baseballschläger vorbei. Sie nahm das nicht weiter ernst, aber ihr Mann sagte ihr am Telefon,
ihr legt euch da irgendwelche Keulen hin und Reizgasspray hattest du auch für uns bereitgelegt. Und wenn da zwei stehen, machst du gar nicht die Tür auf. Also ich würde schon sagen, dass er einen ganz anderen Blick für Situationen hat, die brenzlig werden könnten, wo es mir gar nicht einfällt. Ja.
Mittlerweile verwaltet Ittners Frau Simone das Haus. Er hilft nur mal hier und da mit dem Behördenkram, ist nur einmal im Monat vor Ort. Hausdame Hanni freut sich jedes Mal.
Uwe, das muss ich sagen, ist der angenehmste Chef, auch Mensch, mit wem ich habe zusammengearbeitet. wenn er reinkommt, er grüßt immer die Damen, baggert keine an. Die Mädels finden ihn halt toll, ne? Im Sommer bringt er immer Eis mit oder Kuchen für die Mädels.
Wie ein Bruder sei er, warmherzig, kein Choleriker wie viele ihrer früheren Bordellchefs. Selbst Amalia stimmt mit ein ins Lob. 28 Jahre alt und eigentlich Köchin aus Tschechien.
Ich fühle mich sehr, sehr sicher in diesem Haus, weil ich weiß, dass er früher als Polizist gearbeitet hat. Und ich komme immer gerne, ist mein Lieblingshaus hier.
Manchmal müsse sie sogar auf einen Termin warten. So viele Damen wollten hier gerne arbeiten. Uwe Ittner findet, was mancher woanders nicht bekommt, das bekommt er bei Huren.
Das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Ich darf Ihnen eins ganz ehrlich sagen, ich hatte noch niemals ein schlechtes Gewissen mit dem, was ich im Anführungszeichen Rotlicht gemacht habe. Und ich habe es auch heute nicht.
Klingt alles fast so schön. Ein Polizist im zuständigen Präsidium sagt dazu, im Rotlicht malen sie alles in rosa. Er sagt aber auch, in den letzten Jahren habe es keinerlei Auffälligkeiten oder Razzien im Salon Patrice gegeben. Und bei welchem Bordellbetreiber liegt das Antifa-Blatt Friedenswinter aus? Welcher hat auf seiner Homepage eine sozialkritische Stöberecke mit Artikeln gegen den Hunger in der Welt? Sogar eine Spendenaktion für notleidende Senioren zu Weihnachten hat Uwe Ittner organisiert. Es ist Engagement, auch wenn es manche böse als Ablasshandel bezeichnen würden.
Hey!
Am nächsten Morgen. Die Sonne scheint durch die klare Luft auf den grünen Hang oberhalb der Nebelgrenze. Das Paar bürstet die zwei Andalusia-Pferde, kehrt den Hof. Uwe Ittner erzählt mir, ihn haben die Leute immer ein bisschen gemieden privat. Ob als Polizist, weil er ihre Verkehrssünden aufschnappen könnte, oder als Bordellbetreiber, weil sie das anrüchig finden.
Intrigen, Falschheit, Lügen, dessen bin ich überdrüssig und das habe ich eben mit Tieren nicht. Ob das Hunde sind, Katzen oder Pferde.
Eine Zeit lang hat er die Huren ehrlicher gefunden als sein ehemaliges Arbeitsumfeld. Aber auch da ist er inzwischen ernüchtert. Von der Polizei zur Prostitution, am Ende für ihn schlicht der Weg von der Depression ins bessere Leben.
Wenn ich nicht zufrieden und glücklich mehr bin mit dem, was ich beruflich mache, dann muss ich neue Wege gehen. Und das möchte ich auch jedem empfehlen, der die Schnauze voll hat von seinem Leben. Denn wir haben nur ein Leben und wir müssen das Beste draus machen.
Uwe Ittner und sein Weg vom Polizisten zum Bordellbesitzer in dein 100 übers Seitenwechsel. Ihr könnt mich mal.
D-Radio Wissen 100.
Ihr hört die 100 heute über Menschen, die Seiten wechseln. Bei den drei Geschichten, die wir hier heute erzählen, ist mir aufgefallen, wir haben leider keinen Sportler dabei. Das wäre ja eigentlich schön gewesen, weil gerade so Vereinswechsel oder Seitenwechsel in der Bundesliga, das hat ja immer so einen ganz besonderen Geschmack. Mario Götze geht von Dortmund zu Bayern und macht dann auf einmal für den Erzrivalen die Buden.
Oder Manuel Neuer, noch krasser, ne? Von Schalke, ein Kind von Schalke, ausgebildet seit der Jugend dort, geht auch zum FC Bayern. Es ist halt dann oft so, Geld schlägt Ideale.
Ja, Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Du bist im Studio. Hätte doch eigentlich auch reingepasst, solche Sportlergeschichten, oder?
Ja, kennt halt schon jeder. Also wir wollen halt immer Geschichten erzählen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Also klar, man hätte auch die Geschichte von Eckhard von Kläden erzählen können.
Aber vielleicht mal so ein bisschen aus seinem Seelenleben dann von Götze oder Neuer oder sowas.
Ja, machen wir auch nochmal. Wir machen eine Fußballsendung irgendwann mal.
Versprochen.
Dann machen wir mal so eine Verrätersendung. Wir hatten ja noch eine andere Geschichte in der Pipeline, die haben wir auch nicht hinbekommen in der Zeit jetzt eine Geschichte von einer Frau, die in der Viking-Jugend aufgewachsen ist, also so eine rechtsradikale, inzwischen verbotene Jugendorganisation, die ist da von ihren Eltern reingesteckt worden und da aufgewachsen und als sie halt dann erwachsen geworden ist, hat sie sich davon total abgekehrt und betreibt heute eine Aussteigerhilfe und berät Jugendliche oder auch andere Rechtsextreme, wie sie diese Szene verlassen können.
Also die schießt quasi auch Buden gegen ihre alte Überzeugung.
Das ist eine sympathische Seitenwechslerin.
Ja.
Keine, die zum FC Bayern geht für die Kohle.
Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt auch noch diesen politischen Bereich. Ne? Und da haben wir auch einen interessanten Fall, wenn die Leute für quasi das Land und für die Gesellschaft arbeiten und von der Gesellschaft dafür bezahlt werden, Informationen und Macht und Beziehungen aufbauen und dann in dem Moment schwupp direkt rübergehen zu den Leuten, die das mit kommerziellen Interessen verbinden.
Das hat immer so ein Geschmäckle. Ne? Also bei dem Eckhard von Kläden, den ich schon erwähnt habe, der saß am Kabinettstisch als parlamentarischer Staatssekretär und war dann von heute auf morgen bei Mercedes-Benz Cheflobbyist. Und man fragt sich dann immer, können diese Leute wirklich beide Sphären so absolut hundertprozentig trennen, wie sie das natürlich behaupten?
Ja.
Oder verspricht man den Leuten nicht vorher schon, dass wenn sie in gewissem Sinne agieren, dass sie dann belohnt werden oder werden sie belohnt für eine Politik? Es lässt sich so gut wie nie nachweisen. Der Verdacht steht im Raum und bleibt aber dann auch so. Also das Verfahren der Staatsanwaltschaft wurde damals eingestellt.
Daniel Bahr gibt es noch, Gesundheitsminister, der dann zur Allianz ging. Ronald Pofalla, Kanzleramtschef, geht zur Bahn. Und die Frage ist dann natürlich immer im Raum, werden die nur wegen ihres sicheren Auftretens dann eingestellt oder wegen ihrer Kompetenz oder auch, weil die Dinge wissen, die dann diesem Konzern hinter nützen, ne? Die diesen Seitenwechsel, naja, so doch geschmäcklerisch machen.
Und da ist vielleicht am wenigsten Geschmäcklerische, würde ich sogar sagen. Also wenn Sie Dinge wissen, also einfach wissen, wie eine Regierung funktioniert, wen man ansprechen muss, damit man einfach gewisse Dinge platzieren kann. Da würde ich sagen, sehe ich am wenigsten einen Interessenskonflikt. Einfach wenn man weiß, wie ein Laden funktioniert.
Ja.
Das Problematische ist, wenn man vorher Entscheidungen beeinflusst hat oder beeinflussen konnte, die man sonst, wenn man im Auftrag des Wählers gehandelt hätte, vielleicht so nicht beeinflusst hätte.
Ja. Sagen wir mal so, dieser Seitenwechsel verspricht einen sehr, sehr machtvollen Lobbyismus dann im weiteren Verlauf. Ne?
Genau.
Jetzt denkt man ja im ersten Moment, die Leute können nicht beides. Die sind zuerst für etwas eingestanden und danach wechseln sie die Seite. Es sieht so aus, als ob sie komplett alle Überzeugungen sehenden Auges über Bord werfen.
Ja, und das Spannende finde ich ja auch an unseren Geschichten jetzt in dieser Sendung, dass dieser Gesinnungswandel, den man da vermeintlich sieht, dass jemand vorher blau war und dann rot war, dass das eben oft gar nicht so schwarz-weiß läuft, sondern dass es oft einfach die Umstände sind, dass die Menschen einfach sehr flexibel sind und Getriebene der Verhältnisse und einfach oft den Weg des geringsten Widerstands, des geringsten Übels oder des größten Profits wählen.
Solche Leute haben wir heute auch in der Sendung. Die Geschichten vom Seitenwechseln in der 100.
D-Radio Wissen, 100.
In Mythen und Märchen gibt's Figuren, die ihre Form verändern können. Shapeshifter heißen die. Die Geschichte von Patty Hearst ist zwar kein Märchen, aber Patty Hearst, die ist sowas wie ein Shapeshifter. Ihre übliche Gestalt ist die einer Millionärstochter. Bis 1974. Da wird Patty Hearst von Linksterroristen entführt und dann, auf einmal, da passiert etwas mit ihr, womit niemand gerechnet hatte. Sie wechselt die Seiten. So sieht es zumindest aus. Daniel Stender erzählt ihre Geschichte.
Patty Hearst, Prinzessin Terrorist.
Legenden brauchen eine gute Geschichte. Und sie brauchen ein Geheimnis.
Also Patty Hearst war eine reiche Erbin. So, sie kam auch aus einer superreichen, konservativen Familie in Amerika.
Für Françoise Cactus, Sängerin bei der Band Stereo Total, ist Patty Hearst eine Legende. Wahrscheinlich weiß Patty nicht, dass es Françoise gibt. Die französische Berlinerin hat Lieder über sie geschrieben, Theaterstücke, Hörspiele. Und Françoise Cactus hat viel über Patty Hearst nachgedacht.
Ich habe auch eine Serie von Porträts von ihr gemalt. Und das ist total unglaublich, wie sie sich verwandelt. Zum Beispiel, als sie ganz jung war, sah sie wirklich aus wie so eine Tante aus den 50ern mit so Dauerwelle und so. Dann sah die aus wie die Braut von Che Guevara oder so. Die kann sich total viel verwandeln. Und die sieht aber auch super aus, auch, muss man sagen.
Ja, ja, klar.
Sehr schön.
Bist du ein Fan?
Von Patty Hearst?
Mhm.
Ja, klar. Also ich bin immer ein Fan von so besonderen Frauen mit besonderen Biografien, so von so extremen Frauen.
Patty Hearst ist sehr, sehr reich. Sie lebt in New York und Interviews gibt sie selten. Mit Larry King hat sie mal über ihr Leben gesprochen.
You know, it's been so long, Larry, and I feel that now there can be closure to this case. This has gone on far too long.
Ich kann sie also nicht fragen, was damals wirklich passiert ist. Der Bankraub, die Schießereien, die Revolution. Geschah das alles aus Überzeugung oder weil sie keine andere Wahl hatte? Klar ist nur, dass sie sich nicht als Abenteurerin sieht oder als eine, die aus ihrem Milieu raus wollte. Heute zumindest.
What was the purpose of robbing that bank? Was it just for money? Was it to make a political statement? What was the reason that bank that day?
They were a terrorist group. This was considered a revolutionary action. It was an expropriation of funds.
Not to them a robbery?
Well, nothing was ever that simple, Larry. They were revolutionaries. This was not a robbery. It was an expropriation. It was a combat operation.
Die Sache, wegen der Patty Hearst berühmt ist, beginnt, als sie 19 ist, am 4. Februar 1974 in Berkeley, Kalifornien. Es ist ziemlich spät am Abend. Patty will ihren Freund noch bitten, die Türkette einzuhängen, aber da ist die Tür schon auf und alles ist anders. Zwei Männer und drei Frauen drängen hinein, schlagen ihren Freund zusammen, knebeln und fesseln Patty, werfen sie in ein Auto und fahren davon. Als Amerika am nächsten Morgen aufwacht, kennt jeder ihren Namen.
Big kidnapping on the West Coast. The victim is Patricia Hearst, the daughter of newspaper.
Die Familie Hearst gehört bis heute zu den reichsten Familien der USA.
Her family is absolutely at the center of the wealthiest.
Ihre Familie ist Teil einer wohlhabenden und korrupten Elite, die die Zukunft der USA kontrollieren will.
The future of the United States.
Das ist Philip Muldary.
The Hearsts were reviled on the left.
Die Familie Hearst war bei Linken absolut verhasst. Die Entführung einer Hearst-Erbin erschien uns sinnvoll. Das war der Feind.
This was the enemy.
Zu der Zeit, als Patty Hearst entführt wird, hat Philip Muldary gerade angefangen, für KPFA zu arbeiten, einen linken Radiosender in San Francisco.
I had a bachelor's degree,
der Job, den ich damals hatte, passte nicht zu einem Uni-Absolventen. Ich war selbstständiger Gärtner für Leute aus der Mittelschicht von Berkeley. Nur so konnte ich freiwillig für KPFA arbeiten und ich konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Ich wollte nicht unbedingt Journalist sein. In den 70ern wollte ich vor allem Politik machen.
Damals, viele Jahre bevor das Silicon Valley das Leben in der Bay Area so richtig teuer macht, lebt Philip Muldary nur für das, was ihm wichtig ist. Linke Politik und Radio.
Ich habe damals alles Mögliche gemacht bei KPFA. Das Kollektiv für schwule Männer zum Beispiel. Politische Sendungen und weniger politische Sendungen. Eine Dokumentation über die letzte Polio-Epidemie in den USA 1955. Jahrelang habe ich Gartensendungen gemacht. Gärtner-Tipps im Radio. Die Leute riefen an und redeten über Pflanzen.
Die Entführung von Patty Hearst ist auch bei KPFA ein großes Thema. Auch weil zunächst niemand weiß, von wem sie entführt worden ist oder warum.
Diese Entführung hat alle elektrisiert. Was zum Teufel ist hier eigentlich los?
Dann bekommen Philip Muldary und seine Kollegen von KPFA einen Anruf.
Einen anonymen Anruf. Jemand sagte, in einer bestimmten Telefonzelle an einer bestimmten Ecke sei eine Kassette versteckt. Wir sind dann dahin, haben die Kassette gefunden und on air gespielt.
Auf dem Tonband ist die Stimme von Patty Hearst und die Forderungen der Entführer.
Mom, Dad, I'm okay. I had a few scrapes and stuff, but
Mama, Papa? Ich bin okay. Ich hatte ein paar Schrammen, aber sie haben sie abgewaschen. Und ich habe mich erkältet, aber sie geben mir Medikamente dagegen. Ich habe genug zu essen und ich werde auch nicht geschlagen oder bedroht.
Unnecessarily frightened.
Die Aufnahmen entstehen in einem Schrank. Der Schrank, in dem Patty Hearst die ersten Wochen ihrer Entführung verbringt.
Sie haben mir die Augen verbunden, damit ich sie nicht identifizieren kann.
I can't identify anyone.
Was sie sagt, ist widersprüchlich. Immer wieder sind kleine Pausen zu hören. Dann, wenn die Aufnahme neu gestartet wurde und Patty neu ansetzt oder das Gegenteil von dem sagt, was sie zuvor gesagt hat. Frei sprechen kann sie offenbar nicht.
My hands are often tied, but not, I'm generally they're not.
Meistens sind meine Hände gefesselt. Im Allgemeinen sind sie das nicht. Ich bin bei einer Kampfeinheit mit automatischen Waffen.
Combat unit that's armed with automatic weapons.
We have
Wir hatten kein Problem damit, so eine Botschaft zu senden. Ich hatte keine Sympathien für die SLA. Aber ich bin absolut dafür, das unzensiert zu senden. Einfach, weil ich an die Meinungsfreiheit glaube. Wir hatten nie einen persönlichen Kontakt mit jemandem von der SLA.
Die SLA ist eine linksradikale Gruppe. Terroristen vergleichbar mit der RAF. Nur, wenn das möglich ist, die SLA ist noch radikaler und noch wirrer. Wenige Monate vor der Entführung hat die SLA den Leiter der Schulbehörde in Oakland erschossen. Einen Schwarzen.
Er war der erste Afroamerikaner, der so einen wichtigen Job hatte. Es war schon sehr seltsam, dass eine linksradikale Organisation sich ihn als Mordopfer ausgesucht hatte.
SLA steht für Symbionese Liberation Army. Das Wort Symbionese soll für Symbiose stehen, für die liebevolle Verschmelzung von Menschen. Oder so ähnlich. Das Logo der Gruppe, eine siebenköpfige Schlange. Ihr Motto, Tod dem faschistischen Insekt, das sich vom Leben des Volkes ernährt.
Death to the fascist insect that preys upon the life of the people.
Zuerst will die SLA Patty gegen zwei Gefangene austauschen. Die Regierung lehnt ab. KPFA, der Sender von Philip Muldary, wird vom FBI durchsucht.
Das FBI war sofort bei uns im Sender. Sie wollten die Kassette, die wir gesendet hatten, weil sie glaubten, dass auf der Kassette irgendwelche Spuren zu finden wären.
Das FBI lässt die Aufnahmen von Sprachwissenschaftlern und Psychologen untersuchen, ohne Erfolg. Pattys Familie beauftragt einen Wahrsager.
Also I would like to emphasize that I am alive and that I am well and that in spite of what certain tape experts seem to think
ich bin am Leben und es geht mir gut trotz allem was manche Tonbandexperten behaupten. Es ist wirklich traurig, dass die Leute denken, ich sei tot. Und Papa, die Leute behandeln mich gut. Ich bin nicht allein oder eingesperrt.
Die SLA fordert nun, dass Pattys Vater einen Monat lang Essen für die Armen von San Francisco und Umgebung bereitstellt. Hearst gründet daraufhin das Hilfsprogramm People in Need, das Lebensmittel im Wert von $2 Millionen verteilen soll.
Hearst hat wirklich viel Geld für dieses Lebensmittelprogramm bezahlt. Und tatsächlich wurden Lebensmittel an die Armen verteilt.
Aber Patty kommt nicht frei. Patty Hearst schließt sich der SLA an. Diese Nachricht ändert alles. Auch den Ton in ihren Radiobotschaften. Mom und Dad sind jetzt Pigs, Schweine.
I renounce my class privilege and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hearsts.
Ich verzichte auf die Privilegien meiner Klasse. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens mit Schweinen wie den Hearsts verbringen.
Death to the fascist insect that preys upon the life of the people.
Warum tut sie das? Aus Überzeugung oder weil sie manipuliert wurde? Zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 1974, ungefähr zwei Monate nach der Entführung, stellt sich ganz Amerika diese Fragen. Und das FBI hat noch immer keine Ahnung, wo sie steckt.
Patty Hearst, Prinzessin Terrorist.
Patty Hearst wird zum größten PR-Coup der SLA. Viele glauben die Story von der Milliardärstochter, die die Seiten gewechselt hat. Auch Philip Muldary.
Aber sicher habe ich das geglaubt, dass sie ein überzeugtes Mitglied der SLA geworden war. Ich hatte keinen Zweifel.
Auf Fotos posiert sie mit einem Gewehr. Und wie alle Mitglieder bekommt sie einen neuen Namen, Tanja. Nach der in Bolivien erschossenen Freundin von Che Guevara.
Sie wurde dann in der Zeit zu einer Ikone, speziell so in San Francisco, der Hippie-Stadt und so weiter. Und dann diese ganzen Studenten sprühten überall Graffiti, so I love you, Patty und so weiter. Ich finde das total interessant, dass eine Frau, die aus einer super, super, super reichen, bourgeoisen Familie kommt und die am Anfang total bieder und einfach nur an Geld und leichtes Leben interessiert ist, sich einer touristischen Gruppe anschließt. Aber bon, irgendwas ist an dieser Frau
Die ist nicht so ganz, ganz bieder und ganz...
Am 15. April 1974 raubt die Gruppe eine Bank aus. Sie erbeuten $10,000. Viel wichtiger aber als das Geld ist der Film, den die Überwachungskameras aufzeichnen. Man kann ihn auf YouTube ansehen, leider ohne Ton. Man sieht Patty Hearst ganz in Schwarz gekleidet. Sie hat ein Gewehr, sie schreit etwas. Eine Milliardärin, die für $10,000 eine Bank überfällt.
Aber dann ging es richtig los und das FBI ging in Berkeley von Tür zu Tür auf der Suche nach dem Versteck der SLA. Aber die meisten von ihnen waren da schon nach Los Angeles gezogen. Dort hatten sie ein sicheres Versteck.
In Los Angeles kommt die Polizei der SLA schnell auf die Spur. Das Haus wird umzingelt.
What happened in Los Angeles was a huge shootout and fire at this safe house.
Während der Schießerei bricht in dem Haus ein Feuer aus. 6 SLA-Mitglieder kommen darin um oder sie werden von der Polizei erschossen.
But Patty was not among them.
Patty Hearst verfolgt die Schießerei in einem anderen Haus, zusammen mit einigen wenigen verbleibenden SLA-Mitgliedern im Fernsehen.
Greetings to the people. This is Tanya.
Hier spricht Tanja, ich grüße das Volk. Ich möchte heute darüber sprechen, wie unsere 6 Kameraden ermordet wurden. Denn die faschistischen Medien haben natürlich ein falsches Bild von unseren Brüdern und Schwestern gezeichnet. Cujo war der schönste Mann, den ich je getroffen habe. Er hat mir die Wahrheit erzählt, die er von den Brüdern in den kalifornischen Konzentrationslagern erfahren hat.
Eigentlich könnte die Sache damit vorbei sein. Die Anführer sind tot. Aber Patty bleibt im Untergrund.
She had many opportunities to leave the SLA and walk into any local police department and give herself up, and she certainly did not do that.
Stattdessen flieht sie mit der SLA quer durch die USA, bis an die Ostküste und zurück. Wieder rauben sie eine Bank aus, dabei wird eine Angestellte erschossen. Patty fährt das Fluchtauto. Als 2 SLA-Mitglieder fast verhaftet werden, schießt Patty ihnen den Weg frei.
Ihr Verteidiger hat im Prozess immer gesagt, sie sei einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Ich glaube das nicht. Sie war immer noch im Untergrund, als sie verhaftet wurde. Sie war davon überzeugt.
Believed in the cause.
Im September 1975 wird Patty verhaftet. Kurze Zeit später entsteht noch ein Foto. Bevor sie zum ersten Mal das Gericht betritt, dreht sie sich zu den Journalisten um. Sie lacht und sie hebt ihre Faust in die Höhe, was revolutionäre Frauen eben so machen.
Als sie vor Gericht erschien und man sie gefragt hat, was würde sie im Leben machen, dann hat sie gesagt, statt Guerilla.
Aber die revolutionäre Phase geht schnell vorbei. Als es ernst wird in der Hauptverhandlung, erzählt sie eine andere Geschichte. Davon, dass sie 2 Monate in einem Schrank gehalten wurde, gefesselt und mit einem Tuch vor den Augen, dass sie vergewaltigt wurde, indoktriniert und manipuliert und vor allem, dass sie Angst hatte, erschossen zu werden, entweder von der SLA oder vom FBI. Schließlich waren beide Seiten nicht zimperlich. Das Problem ist, die Jury glaubt ihr nicht. Einer der Hauptgründe, warum die Jury ihr nicht glaubt, ist eine kleine mexikanische Figur. Cujo, einer der SLA-Männer, trug sie um den Hals, als er bei der Schießerei in L.A. starb. Auch Patty trägt so eine Figur bei sich, als sie verhaftet wird. Für die Jury ist klar, Cujo und Patty waren ein Paar. Obwohl Patty sagt, Cujo habe sie vergewaltigt.
Die wurde böse da, gekidnappt, die Typen haben sie behandelt wie Scheiße, da haben sie gesehen, ach, das ist doch nur so eine kleine, nette Studentin, 19 Jahre alt, dann haben sie sie voll gequatscht. Da haben sie gedacht, ja stimmt eigentlich, wie böse sie ist, sind sie denn, meine Familie und so, und die Armen haben nichts, na ich mach mal mit. Sie konnte sowieso schießen, das hatte ihr Papi beigebracht. Und dann nachher hat sich gedacht, ja scheiße, jetzt bin ich im Knast, na dann werde ich sagen, man hat mich gezwungen, alles zu machen. So schätze ich, ist das passiert, aber ich weiß das nicht. Nur sie weiß es.
Patty Hearst wird zu 35 Jahren Haft verurteilt. Dann wird die Haft auf 7 Jahre reduziert. 1979, nach nur 2 Jahren in Haft, kommt sie wieder frei. Präsident Carter persönlich begnadigt sie.
Ich habe mich nie mit ihr identifiziert. Ich dachte damals, und ich glaube das immer noch, dass sie ein privilegiertes, reiches Mädchen ist, das eine Zeit lang Revolution gespielt hat. Und als das schief ging, wurde sie von Präsident Carter begnadigt.
Heute lebt Patty Hearst das Leben einer reichen Frau. Sie hat ihren Bodyguard geheiratet und mittlerweile dürfte die Tochter Lydia Hearst bekannter sein als ihre Mutter. Lydia ist Model, hat 55.000 Follower auf Instagram. Françoise Cactus.
Ihre Tochter ist ja stocklangweilig. Na, die ist ja richtig. Ach so, manchmal sehe ich, dass die Tochter da, immer hängt sie herum mit anderen reichen Mädchen so. Ich finde die Tochter nicht so toll. Ich glaube, die Mutter war besser.
Über ihre Zeit mit der SLA hat Patty Hearst ein Buch geschrieben. Hin und wieder gibt sie einige Interviews. Zum Beispiel Dennis Murphy von NBC.
What is your version about Willie Wolf, Cujo?
That he's just as bad as any of the rest of them. And this is a complete fantasy.
It wasn't rape at first that then became a seduction and a romance?
I think it's insulting to anyone who's ever been raped to suggest that could turn into a seduction and a love affair afterward. It's outrageous.
Es gibt Artikel, Filme und Songs über die Entführung von Patty Hearst, die Banküberfälle, die Gewalt, die angebliche Liebesbeziehung zu Cujo, all das wird immer mal wieder erzählt. Die SLA hingegen ist heute so gut wie vergessen.
Well, I'm surprised that anybody cares about the SLA.
Sagt Philip Maldari. Er arbeitet immer noch für KPFA und jeden Sonntag hat er eine Talksendung. Hörer können anrufen und sich an der Show beteiligen. Heute geht es in Berkeley und in San Francisco nicht mehr um radikale Gruppen oder Theorien, sondern um Gentrifizierung. Darum, dass Leute aus ihren Häusern geworfen werden, dass immer weniger Menschen sich das Leben in der Bay Area leisten können. Die SLA ist für Philip Maldari nur noch ein Partygag.
I do remember the famous slogan that on occasion I repeat.
Manchmal wiederhole ich den berühmten Slogan der SLA. Das ist heute eher ein Witz für mich. Aber ich finde es spannend, wie die Leute reagieren. Der Slogan geht so: Tod dem faschistischen Insekt, das sich vom Leben des Volkes ernährt. Und die Leute fragen mich dann immer, ob ich den Verstand verloren hätte. Und dann sage ich es nochmal, noch dramatischer.
Was wirklich wahr ist, das weiß nur sie selbst. Patty Hearst, die Millionärstochter, von der niemand so genau sagen kann, ob sie wirklich die Seiten gewechselt hat.
D-Radio Wissen 100.
Unsere letzte Geschichte heute, die spielt in einer Zeit, in der es noch, ja, sagen wir, wirklich Seiten zum Wechseln gab. Damals, 1985, da war Kalter Krieg. Und die Grenze dieser zwei Seiten, die läuft mitten durch Deutschland. Auf der BRD-Seite arbeitet Hans-Joachim Tiedtke beim Verfassungsschutz. Tiedtkes Job ist es, die BRD sicher zu machen, gegen Spione aus der DDR. Das macht er auch, bis er sich dann plötzlich entschließt, rüber zu machen, in die DDR. Tiedtkes Aktion, damals sicher einer der größtmöglichen Seitenwechsel überhaupt. Matthias von Hellfeld erzählt seine Geschichte.
Der langjährige im Bundesverfassungsschutz der BRD für die Spionageabwehr verantwortliche Regierungsdirektor Hans-Joachim Tiedtke ist in die DDR übergetreten und hat um Asyl ersucht. Von den zuständigen Organen der DDR wird das Ersuchen geprüft.
Diese Meldung der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera am 23. August 1985 löst beim Westdeutschen Bundesamt für Verfassungsschutz Entsetzen aus. Seit 4 Tagen wird der Regierungsdirektor Hans-Joachim Tiedtke schon vermisst. Nun sind die schlimmsten Befürchtungen Wahrheit geworden. Der Spitzenbeamte des Verfassungsschutzes ist übergelaufen und zum Verräter geworden. Tiedtke ist einer der wichtigsten Beamten des Verfassungsschutzes gewesen, seit Jahren betraut mit der Spionage in der DDR und der Bekämpfung von DDR-Spionen in der Bundesrepublik. Mehr als 800 geheime Operationen sind von ihm organisiert worden. Wenn er sein Wissen in der DDR preisgibt, dann fliegen westliche Agenten in der DDR auf. Ihnen drohen dann lange Gefängnisstrafen, möglicherweise sind jetzt sogar Menschenleben in Gefahr. Fieberhaft versuchen deshalb westdeutsche Sicherheitsbehörden, ihre Agenten zurückzuziehen oder geplante Spionageaktionen abzublasen. In Bonn kann der Staatssekretär im Innenministerium Hans Neusel die Panik kaum verbergen.
Wir müssen nach den Erfahrungen davon ausgehen, dass das Wissen, das er hat, möglicherweise im vollen Umfang den gegnerischen Nachdiensten zur Verfügung stehen wird. Das heißt, dass wir hier die bereits bei seinem Verschwinden eingeleiteten schadensbegrenzenden Maßnahmen verstärkt fortsetzen müssen.
Mitten im Kalten Krieg kann sich das DDR-Ministerium für Staatssicherheit über einen Volltreffer freuen, während der Verfassungsschutz mal wieder blamiert ist. Mitte der 80er Jahre treibt der Kalte Krieg zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten auf seinen Höhepunkt zu. Beide Seiten verfügen über Nuklearwaffen, die den Gegner mehrfach vernichten können. Quer durch Deutschland verläuft eine Grenze, die das Land und Europa in zwei unversöhnlich gegenüberstehende Hälften zerteilt. Ich bin ein paar Mal an dieser innerdeutschen Grenze gewesen und habe die gespenstische Szenerie beobachtet. Soldaten der beiden Militärblöcke standen sich in Sichtweite gegenüber und beobachteten sich argwöhnisch mit Ferngläsern oder durch die Zielfernrohre ihrer Gewehre. Meterhoher Stacheldraht, Panzersperren und Minenfelder blockierten den Weg zwischen Ost- und Westdeutschland. Und wer dennoch versuchte, diese deutsch-deutsche Grenze zu überwinden, musste damit rechnen, erschossen zu werden. In den USA ist Mitte der 80er Jahre der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan Präsident. Sein Satz vom Reich des Bösen, zu dem die DDR und die anderen Staaten des Ostblocks angeblich gehören, ist mir noch gut in Erinnerung. Und um der Einschüchterung eine reale Bedrohung hinzuzufügen, haben die Amerikaner in Westdeutschland Pershing-2-Raketen stationiert. Gleichzeitig sind in Ostdeutschland sowjetische SS-20-Raketen in Stellung gebracht worden. Unser Protest dagegen ist bunt und laut. Mit 100.000 anderen skandiere ich im Bonner Hofgarten: Hopp, 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 Atomraketenstopp. Aber die Politiker lassen sich davon wenig beeindrucken. Ihre Angst vor der Bedrohung aus dem Osten ist größer. Sie wollen keine Schwachstellen offenbaren und sind auch deshalb so entsetzt über die Flucht von Hans-Joachim Tiedtke. In Ostberlin hingegen wird der Übertritt Hans-Joachim Tiedtkes als großer Erfolg gefeiert. Kurz nach der Flucht schreibt Stasi-Chef Erich Mielke an seinen sowjetischen Amtskollegen in Moskau, dass mit dem Übertritt Tiedtkes
eine langfristig im Bundesamt für Verfassungsschutz geführte operative Aktion des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR erfolgreich abgeschlossen worden sei.
Die Aussagen Tiedtkes vertieften, so Mielke überschwänglich weiter,
unseren Einblick in die politische Führung und die operativen Praktiken des Verfassungsschutzes.
Auch der Leiter des DDR-Auslandsnachrichtendienstes, Markus Wolf, ist begeistert.
Ja, es gab also zwei Gesichtspunkte. Das eine war, sagen wir mal, sein Wissen über Doppelagenten und über unsere Agenten, die bereits erkannt oder verdächtigt waren im Westen. Und das zweite war doch eine komplette Darstellung der Methodik des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Der Seitenwechsel des Verfassungsschutzbeamten Hans-Joachim Tiedtke verschlechtert das deutsch-deutsche Verhältnis. Eigentlich ist die Bonner Regierung an Entspannung interessiert. Seit Jahren betreibt sie eine Politik der Annäherung zwischen den beiden deutschen Staaten. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für einen offiziellen Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Bundeskanzler Helmut Kohl befürchtet, die DDR könnte den Besuch Honeckers mit militärischen Ehren, Staatsbankett und offiziellem Anstrich als quasi Anerkennung der DDR interpretieren. Aber das hält die DDR offensichtlich nicht davon ab, in großem Stil in Westdeutschland zu spionieren. Für Kohl ein schwerer Schlag.
Wer wie die DDR behauptet, sie sei an guten nachbarschaftlichen Beziehungen zur Bundesrepublik interessiert, der muss sich überlegen, wie es wirkt auf uns alle, wenn in unseren Ministerien, wenn in den Parteien, wenn in den Wirtschaftsverbänden, in den Gewerkschaften, überall dort, wo einigermaßen bedeutsame Entscheidungen gefällt werden können, spioniert wird, ausgehorcht wird.
Aber was ist Mitte August 1985 wirklich geschehen? Besteht die Aufregung um den Regierungsdirektor beim Bundesamt für den Verfassungsschutz, Hans-Joachim Tiedtke, zu Recht? Hat tatsächlich ein Maulwurf die Seiten gewechselt, der schon jahrelang als Kundschafter für den Frieden, wie die DDR ihre Spione nannte, unterwegs gewesen ist? Oder steckt hinter den Ereignissen des Sommers 1985 vielleicht etwas ganz anderes? Tatsächlich verbirgt sich hinter der überstürzten Flucht Tiedtkes keine Spionagegeschichte, sondern der dramatische Höhepunkt einer Reihe von persönlichen Problemen, mit denen sich Hans-Joachim Tiedtke seit Jahren herumgeschlagen hat. Bis dahin hat er eine makellose Laufbahn beim Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz hingelegt und ist in den vergangenen 18 Jahren die Karriereleiter kontinuierlich hinaufgeklettert, bis zum Regierungsdirektor. Auch sein Privatleben lässt keine Wünsche offen. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und seine Frau hat ein kleines Vermögen in die Ehe gebracht. Am 4. Juli 1982 aber gerät sein Leben aus den Fugen. Ehefrau Ute stürzt beim Putzen mit dem Kopf auf den Rand der Badewanne und bleibt bewusstlos liegen. Die Ärzte sind machtlos, können die Gehirnblutung nicht stoppen. Eine Woche später stirbt sie im Krankenhaus. Mit diesem Tag beginnt der Abstieg des Hans-Joachim Tiedtke. Er wird zum Alkoholiker, verspielt große Mengen Geld und ist jeden Tag in seiner Kölner Stammkneipe Meerheimer Hof anzutreffen. Monat für Monat häufen sich die unbezahlten Deckel seiner Zecherei. Die Spirale aus Alkohol, Spielsucht, Schulden und einer allmählichen Verwahrlosung ziehen ihn weiter und weiter nach unten. Geradezu aussichtslos wird die Situation, als eine Tante ihn wegen der Alkoholexzesse enterbt. Seine Töchter werden von einer Haushälterin versorgt, die das Ausmaß der Katastrophe täglich erlebt.
Er sprach dem Alkohol furchtbar stark zu. Jeden Morgen standen ihre Gläser und die Kinder beklagten sich auch. Die Kinder fingen auch an zu trinken. Ich bat ihn immer um Unterredungen, weil ich Sorge wegen der Kinder hatte und er hatte nie Zeit.
Allmählich ist der Niedergang Tiedtkes auch äußerlich zu bemerken. Seine Hemden bekleckert, die Anzüge verdreckt und ungewaschen erscheint er in seinem Büro. Die tägliche Alkoholfahne bringt ihm den Spitznamen ein, der Spion, der aus der Kneipe kam. Seine Dienstgeschäfte, die er bis dahin ohne Fehl und Tadel erledigt hat, vernachlässigt er mehr und mehr. Immer öfter sitzt er, mittlerweile stark übergewichtig, schwer atmend, mit rasendem Puls und einem viel zu hohen Blutdruck an seinem Schreibtisch, unfähig, ernsthaft zu arbeiten. Aber es laufen immer noch streng geheime Aktionen über seinen Schreibtisch. Hans-Joachim Tiedtke steuert nach wie vor die westdeutschen Spionageaktivitäten in der DDR. In seinem Privatleben aber geht es mittlerweile drunter und drüber.
Das Haus war so verkommen und es war sehr, sehr schlimm. Die Kinder beklagten sich auch. Dann lagen auch eben durch seinen Alkohol sehr wahrscheinlich bedingt Akten herum. Unterlagen, topsekret, in englischer Sprache. Und daraufhin haben wir Verbindung mit dem Verfassungsschutz aufgenommen.
Aufgrund dieser und anderer Anzeigen wird Tiedtke zu mehreren Disziplinargesprächen vorgeladen. Seine Vorgesetzten drohen, ihn in eine untergeordnete Behörde zu versetzen. Kurz darauf gerät er angetrunken in eine Verkehrskontrolle und verliert seinen Führerschein. Zudem werden seine Geldsorgen immer größer, weil seine Gläubiger mit Gehaltspfändungen versuchen, seine Spielschulden einzutreiben. Trotzdem leitet das Bundesamt für Verfassungsschutz keine Maßnahmen gegen ihren derart unter Druck geratenen Spitzenbeamten ein. Zum Eklat kommt es erst im August 1985. Hans-Joachim Tiedtke übersieht die Vorladung zu einer Sicherheitsüberprüfung. Nun schützen ihn auch seine Chefs nicht mehr. In seinen Memoiren schreibt Tiedtke später, ihm sei immer wieder ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Selbstmord oder Verrat, das ist des Teufels Alternative. Zum Selbstmord zu feige bleibt im August 1985 nur der Verrat. Am 17. August leiht er sich ein letztes Mal Geld bei seinem Kneipenwirt, besucht das Grab seiner Frau, auf dem immer noch das längst verwitterte Holzkreuz des Bestattungsinstituts steht und stummer Zeuge seines Scheiterns ist. Er murmelt eine Entschuldigung und verlässt den Friedhof in Richtung Kölner Hauptbahnhof. Dort löst er eine Einzelfahrt nach Berlin, steigt in den nächsten Zug und lässt sein Leben als westdeutscher Verfassungsschützer hinter sich. Heruntergekommen, verkatert und in düsterer Stimmung sitzt er stundenlang in seinem Abteil, bis er an der innerdeutschen Grenze in Marienborn ankommt. Dort offenbart er sich den verdutzten Grenzern der DDR.
So wie er aussah, konnte er nicht als James Bond aus Köln angesehen werden. Er sah aus wie ein Penner.
Tiedtke schiebt seinen Dienstausweis des Bundesamtes für den Verfassungsschutz durch einen kleinen Schlitz unterhalb einer Glasscheibe, die den Grenzbeamten und den Besucher trennt.
Und ich sagte zu ihm, sage ich, jetzt werden Sie Ihren Dienststellenleiter benachrichtigen müssen. Da grinste der so und sagte, na, warum soll ich das tun?
Es dauert einige Stunden, bis Hans-Joachim Tiedtke Beamten des Ministeriums für Staatssicherheit vorgeführt wird. Schnell kommt auch Markus Wolf, der Spionagechef der DDR, hinzu.
Das war natürlich schon etwas Sensationelles, Aufregendes, denn so ein Vogel fliegt einem ja nicht jeden Tag zu.
Trotzdem ergeben die Befragungen sehr schnell, dass Tiedtke anders als offiziell verbreitet den DDR-Behörden keine wirklichen Neuigkeiten bieten kann. Denn die haben seit 1981 eine sehr viel bessere Quelle im westdeutschen Verfassungsschutz. Den Vorgesetzten von Hans-Joachim Tiedtke, nämlich Klaus Kuhron. Der hat der DDR laufend wichtige Informationen zugespielt, die nun offiziell zumindest Tiedtke zugeschrieben werden. Klaus Kuhron kann so im Kölner Amt weiterarbeiten, ohne dass er als Quelle der Informationen enttarnt wird. Und die DDR-Behörden können das schon von Klaus Kuhron verratene Wissen endlich nutzen. Im August 1985 wird die Sekretärin von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann vom Ministerium für Staatssicherheit abgezogen und in die DDR geholt. Gleiches geschieht im Bundespräsidialamt, bei der Bundeswehr und beim Bund der Vertriebenen. In der DDR wird im Sommer 1985 auch der ehemalige Stasi-Agent Horst Garau verhaftet. Er war vom westdeutschen Verfassungsschutz umgedreht worden und arbeitete schon seit geraumer Zeit gegen die DDR. Garau wird zu lebenslanger Haft verurteilt. 3 Jahre später nimmt er sich in seiner Zelle in Bautzen das Leben. In der Bundesrepublik ist man sich sicher, dass Tiedtkes Verrat hinter all diesen Aktionen steckt. Den verzweifelten und vom Alkohol zermürbten Regierungsdirektor hält man für einen Top-Spion des Kalten Krieges. Dabei hat er vor seiner Flucht nie für den DDR-Geheimdienst gearbeitet. Er ist einzig und allein an seinem Leben gescheitert. Die DDR-Behörden bezahlen seine Schulden in der Bundesrepublik, verordnen dem Überläufer Sport und gesunde Ernährung, was aus dem körperlichen und seelischen Wrack schnell wieder einen normalen Menschen macht. Der mit einer neuen Identität ausgestattete Hans-Joachim Tiedtke lebt in einem luxuriösen Anwesen in Ost-Berlin, was aus ihm allerdings keineswegs einen überzeugten DDR-Bürger macht, wie sich Markus Wolf erinnert.
Ansonsten bekannte er sich weiterhin zur parlamentarischen Demokratie und rümpfte die Nase über das politische System der DDR. Dennoch verstand er es, sich den Lebensumständen anzupassen.
Nach der Revolution des Jahres 1989 ist Hans-Joachim Tiedtke in der DDR nicht mehr sicher. Im Mai 1990 spüren ihn Reporter auf, unter ihnen der ARD-Journalist Werner Sonne. Ihm gelingt es, den ehemaligen Verfassungsschützer zur Rede zu stellen.
Aber ich meine, es wird ja doch nicht einfach für Sie werden.
Wenn ich in die Zukunft gucke, ich kümmere mich um die Dinge, soweit ich darauf Einfluss habe.
Rechnen Sie damit einer Amnestie?
Mit ich rechne, spielt doch keine Rolle. Auch ob ich rechne oder nicht rechne, was kommt, wird kommen und darauf werde ich mich einstellen.
Kurz darauf flieht Hans-Joachim Tiedtke mit seiner zweiten Ehefrau und Geld des Ministeriums für Staatssicherheit nach Moskau, wo er als Hans Ottowitsch bis zu seinem Tod im April 2011 lebt.
Von Hans-Joachim zu Hans Ottowitsch, der Seitenwechsel des Herrn Tiedtke in der 100 übers Seitenwechseln. Das war die 100 vom Seitenwechseln. Vielen Dank nochmal an die guten Geschichten von Pascal Fischer, der Uwe Ittner besucht hat, an Daniel Stender, der uns die Story von Patty Hearst erzählt hat und an Matthias von Hellfeld für die Geschichte über Hans-Joachim Tiedtke. Redakteur der Sendung war Wolfgang Schiller, Technik Nastja Schwabska, online Markus Franja und Julia Rosch. Ich bin Stefan Beuting und ihr könnt ja ruhig mal die Seiten wechseln. Hauptsache ist, ihr bleibt uns, also eurem Lieblings-Storytelling-Format, treu. Bis bald.
D-Radio Wissen 100.
Ich war Beamter auf Lebenszeit. Ich habe keine andere Perspektive gehabt. Ein brutales Problem.
Ein Bordellbetrieb. Schon schwer einzuschätzen alles. Aber mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt, Uwe Ittner hat seine Portion Frust echt abgekriegt im Leben. Er bemüht sich um ein ehrliches Leben. Er sitzt ja zwischen so vielen Stühlen, Großstadt, Provinz, harter Kerl, Depressiver, Polizei, Bordell. Und das alles hat Uwe Ittner jetzt aber gerade nicht zum Gesetzesbrecher gemacht. Zum Beispiel gab es anfangs in seinem Bordell einen Anschlag mit stinkender Buttersäure. Ganz milieutypisch, die Konkurrenz will halt verhindern, dass dein Laden gut läuft. Und was macht dieser ehemalige Zielfahnder und Sonderfahnder und Bordellbetreiber Uwe Ittner? Spürt er den Übeltäter auf? Gibt's Watschen? Nö, er ruft die Polizei.
Wenn bei Ihnen im Haus eingebrochen wird und es kommt was weg, dann rufen Sie auch die Polizei. Und zwar nur aus dem Grund, dass die Versicherung Ihnen den Schaden bezahlt. Und bei mir war es auch nicht recht viel anders.
Als ich die Geschichte von Hans-Joachim Tiedtke recherchiert habe, da bin ich tatsächlich oft zurückgefallen in meine eigene Geschichte. Und ich weiß, dass wir damals diskutiert haben im Freundeskreis, ob wir alle gemeinsam zu diesen großen Friedensdemos in Bonn im Hofgarten hinfahren. Und wir haben dann gesagt, natürlich machen wir das. Wir haben unsere Fahrräder geschnappt. Und dann sind wir am Rhein entlang von Köln nach Bonn und waren dann irgendwann untergetaucht in dieser riesigen Menge von 300.000 Leuten, die in Bonn im Hofgarten demonstriert haben. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, es war nicht so sehr die politische Aussage, die wir da gemacht haben. Wir haben zwar natürlich alle Reden mitgehört, haben auch geklatscht und fanden es auch ganz toll. Aber eigentlich war es für mich ein Event. Ich war Teil einer großen Gruppe, einer Gemeinschaft, die gegen etwas war, nämlich gegen die atomare Bewaffnung. Und für uns war das ein unglaubliches Ereignis, mit dieser gewaltigen Menge da eng gequetscht im Hofgarten zu stehen und den Leuten zuzuhören, die da geredet haben, unter anderem der Witwe von Martin Luther King.
Ob eine Sendung im Radio lang oder kurz ist, das ist ja auch immer eine sehr subjektive Sache. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass meine Sendung über Patty Hearst sehr lang war und auch, dass da sehr viel drin steckte und naja, viel mehr. Also es war auf jeden Fall eine für mich recht lange Sendung und meine Interviewpartnerin Françoise Cactus von der Band Stereo Total, die sah das ganz anders.
Du hast vielleicht genug für deine Sendung?
Ja,
weil,
schon.
Wie lang wird die überhaupt?
Wahrscheinlich so eine Viertelstunde.
Ach so, naja, gut.
Ja, komm, also ist gar nicht so wenig, wenn man das gut machen will. Also eine gute Viertelstunde.
Ja,
also
du kannst ja ein Lied von uns spielen, dann hast du schon mal ein paar Minuten da.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.